Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, zu dem eure Liebe blind ist.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Ich habe mir für heute ein Intro überlegt und du hast aber gesagt, du hast auch eins und ich habe dir den Vortritt lassen, aber ich habe keine Ahnung, was ja, du damit sagen willst.
Das habe ich mir gedacht, das ist eine popkulturelle Referenz, das kannst du nicht verstehen. Weil es jetzt endlich Love is Blind Germany gibt und ich natürlich voll drin bin und deswegen wollte ich das Intro unbedingt machen.
Du schaust richtig gut aus. Erzähl mal, was die letzten Tage oder Wochen bei dir so los waren. Du hast da einen sehr guten Glow, würde ich sagen, also einen guten Teint, eine gute Hautfarbe.
Ja, das liegt, glaube ich, an meiner Schreibtischlampe. Weil ich habe immer brav mit 50er Sonnencreme geschmiert, aber ein bisschen Farbe habe ich schon abgekriegt und nachdem ich so komplett weiß war, lasst es fast nicht verhindern. Aber ich habe mich bemüht, ich habe meine Skincare-Routine habe ich schon eingehalten.
Ja, du warst weit weg mit deinem Radl.
Ja, ich war relativ spontan eigentlich jetzt eine Woche in Marokko Trainingslager. Und ja, es war richtig cool. Es war einfach super. Eine Woche, tagsüber zumindest, 25, 26 Grad, kurz, ohne Handschuh. Einfach drauf losradeln, nicht 10 Schichten anziehen oder nicht am Ergometer sitzen. Das war richtig cool, auch den Kopf freizukriegen. Und es war richtig guter Block. Es war echt cool, war hat mich richtig motiviert, jetzt auch weiterzumachen bei uns.
Ja, ich glaube, wir sollten sowieso ein bisschen reden, oder? Über Radlfahren in Marokko. Nicht, dass das jetzt ein Thema ist, das vielleicht jeden betrifft oder ganz viele betrifft, aber ich finde es schon ziemlich spannend, weil es einmal wieder ganz ein anderer Kontext irgendwie ist oder ganz ein anderes Land, ganz eine andere Kultur. Aber zuerst eigentlich die Frage, wieso warst du jetzt Trainingslager, war das aus Trainingsgründen oder war das mehr einfach Spaß und Abwechslung und ein bisschen Urlaub mit dem Radl, mit dem Gepäck?
Ja, es hat sich einfach gefügt perfekt. Wie soll man sagen, die Sabine hat beschlossen, mit ihren Geschwistern einen Surfkurs in Marokko zu machen und ich habe 30 Sekunden gegoogelt und habe gesagt, wisst ihr was? Ich komme mit, ich nehme mein Radl mit, ich mache keinen Surfkurs und ich mache ein Trainingslager und dann habe ich entsprechend meine Verfügbarkeit in Trainingspeaks geändert und dann die entsprechenden Einheiten hochgespült bekommen.
Ich habe schon irgendwie Sorgen gehabt, dass du jetzt vielleicht komplett fremd gehst, nicht nur, dass du mit Laufen anfängst, sondern vielleicht in den Offroad-Bereich gehst, weil das Atlas Mountain Race ist ja auch ein sehr, sehr bekanntes und sehr, sehr anscheinend gut organisiertes und beliebtes Radlrennen durch die Berge Marokkos. Hast du mit dem Gedanken schon mal gespielt oder vielleicht spielst du jetzt mit dem Gedanken, nachdem du es gesehen hast?
Ja, also es ist das Atlas Mountain Race, das wird vom gleichen Veranstalter organisiert wie das Silk Road Mountain Race und das Hellenic Mountain Race. Und ich meine, das Silk Road Mountain Race ist iconic, wie die Kids sagen würden. Und das Atlas Mountain Race hat inzwischen auch einen unglaublichen Stellenwert in der Szene. Es ist ein unglaubliches Rennen. Das hat man schon ein bisschen im Hinterkopf, aber was mich extrem abschreckt, ist einfach, das habe ich auch jetzt erlebt, dazu kommen wir später vielleicht noch, in der Nacht, es ist einfach viel zu kalt und ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich da gut zurechtkommen würde, wenn es in der Nacht Minusgrade hat, deutliche Minusgrade und man doch sehr remote unterwegs ist, da müsste ich mein komplettes Setup, das ich zurzeit habe, das sehr gut funktioniert für mich, das müsste ich dann komplett über Bord werfen und nochmal quasi bei Null anfangen. Das schreckt mich derzeit ein bisschen ab, aber nach dem, was ich gesehen habe, es ist eine unglaubliche Gegend und ein richtig cooles Land mit sehr freundlichen Menschen. Es hat schon seinen Reiz, aktuell traue ich es mir einfach nicht. Es war aber jetzt nicht der Grund, warum wir in Marokko gelandet sind, sondern das war einfach der Grund, dass die Sabine und ihre Geschwister dort einen Surfkurs gemacht haben und ich immer gedacht habe, da kann man auch Radl fahren und das passt eigentlich ganz gut in meine Pläne rein.
Weißt du, ich habe gestern ein Interview gehabt mit dem Andrew vom Transcontinental Race. Sie schreiben nämlich da gerade ein Buch und er ist irgendwie dafür verantwortlich für die dementsprechenden Kapitel, wo halt das Buch um diese Jahre sich dreht, wo ich ja mitgefahren bin. Jetzt hat er ein paar Fragen an mich gehabt und dann sitzt er so vor seinem Laptop und im Hintergrund eine marokkanische Stadt und dann haben wir zuerst ein bisschen geplaudert, bevor wir wirklich zum Thema gekommen sind. Und er hat gesagt, er ist gerade von England am Weg zum Atlas Mountain Race. Er fährt mit dem Radl hin. Also er hat gesagt, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, irgendeine relativ lange Fähre hat er gehabt. Also er ist jetzt nicht die ganze Strecke Radl gefahren, er ist irgendwie bis Spanien oder so mit der Fähre gefahren. Und jetzt fährt er gerade in wieder Küste entlang und ich weiß jetzt nicht genau, wann der Start ist zum Rennen, aber der zieht es irgendwie durch, ja. Er verzichtet halt aus Prinzip auf Flüge und fährt mit Radl und Fähre bis, ich glaube, Marrakesch, oder?
Start ist in Marrakesch und Ziel ist in Assavira, das ist ganz in der Nähe, oder 150 Kilometer von dem Ort, wo ich gewohnt habe. Und es war total lustig, bei einer Ausfahrt habe ich tatsächlich die Strecke des Atlas Mountain Races gekreuzt und bin ein Stückchen der Strecke entlang gefahren, ohne es zu wissen. Das habe ich dann erst danach auf Strava gesehen. Und ja, es ist ziemlich cool, also dass ich da Teile der Strecke entlang gefahren bin. Und das war ja, falls man sich erinnert, letztes Jahr war es ja extrem lang, extrem spannend, extrem enge Abstände. Und das war die Passage, wo sie der Ulrich und der Justinas extrem gematcht haben. Die waren innerhalb weniger Minuten fast auf der Strecke. Und das war cool, dass ich dann dort auch entlang gefahren bin. Also ziemlich cool.
Wie ist es in Marokko so mit Straßen, Asphalt oder viel auf Schotter? Gibt's viel Möglichkeiten oder gibt's nur große Hauptverkehrswege und sonst viel Pampa und viel Offroad?
Ja, ich kann jetzt natürlich nicht für Marokko sprechen, weil Marokko ist riesig. Das merkst du gerade beim Hinfliegen, wenn es da über die Meerenge von Gibraltar fliegst und dann noch 2,5 Stunden weiterfliegst, bis du in Agadir bist und dann bist noch nicht ganz unten in Marokko. Da geht's dann noch ordentlich weit in den Süden auch noch. Aber in Agadir, das ist sehr touristisch drumherum. Es gibt da so viele Golfresorts und Luxusresorts und diese ganzen Surfschulen, da ist die Infrastruktur sehr, sehr gut und die Straßen sind wirklich exzellent. Also man merkt halt, ein Land, wo es in der Nacht nicht friert oder eine Gegend, wo es in der Nacht nicht friert und wo kein Salz gestreut wird, da sind die Straßen einfach perfekt, die sind einmal asphaltiert und die bleiben halt einfach sehr, sehr lang, in sehr gutem Zustand und das war in und um Agadir extrem gut. Wie ich vorher gesagt habe, ich habe den Flug gebucht nach einer 20-minütigen Google-Recherche, habe mal kurz eine Strava Heatmap angeschaut und so, habe mich dann entschieden, mit dem Gravelbike zu fliegen, wäre aber nicht notwendig gewesen, also es hätte genug Möglichkeiten gegeben, um eine Woche, sogar zwei Wochen leicht mit dem Roadbike dort unterwegs zu sein, ohne dass am Fahrt wird, weil wirklich genug sehr gut asphaltierte Superstraßen in der Gegend waren.
Also für die geografische Einordnung soll man vielleicht nicht zugeben, dass es am Atlantischen Ozean liegt. Also nicht am Mittelmeer, wo die Küste Marokkos ist, sondern am Atlantik, fast schon so weit unten wie die Kanarischen Inseln.
Genau. Also es gehen von Agadir Fähren auf die Kanaren. Und ja, also es ist auch wirklich extrem cool, du bist da an der Küste, da hast, es hat nur unter Anführungszeichen 25, 26 Grad, aber im Jänner, Februar geht kein Wind, deswegen ist es auch die Hauptsaison für die Surfer, also für die Wellenreiter. Da ist Wind eher nicht so erwünscht. Aber du bist eben 30 Kilometer, dann bist du richtig in den Bergen drin. Also da hast Passstraßen, 1600, 1700 Meter Höhe. Das ist richtig cool und das geht ja auf einer größeren Trainingsrunde aus. Es ist nicht so, dass ewig weite Anfahrt hast, sondern du bist klein in den Bergen. Noch weiter hinten, so weit bin ich nicht gekommen, ist sogar noch Schnee gelegen. Da geht's noch höher rauf, aber für das, was ich unterwegs war, wirklich extrem vielseitig. Also, dass du wirklich die Küste, du hast dann jetzt nicht so richtig wüstenmäßig, aber sehr, sehr karges Land mit nur vereinzelt ein paar Sträuchern und du hast diese Täler, wo der Fluss fließt und da ist wirklich grün. Das ist wirklich sehr, sehr vielfältig.
Findest du eigentlich, dass Trainingslager generell nötig sind? Von der körperlichen Vorbereitung her, von der Fitness her?
Heikles Thema, gute Frage. Also, wenn man es sich leisten kann und leisten möchte, finde ich, ist es einfach eine gute Abwechslung. So wie ich vorher gesagt habe, es gibt einen Motivationsschub, es macht den Kopf frei und gerade im Winter, wenn man viel Ergometer fährt, wenn es früh finster wird, also in Marokko ist jetzt erst um 19:30 finster geworden, also Sonnenuntergang, finster war es dann erst um 20 Uhr, das macht einen riesen Unterschied. Das merkt man richtig im Kopf, wie man einfach motivierter ist dadurch und wie einem das gut tut oder mir tut es extrem gut. Dafür schon, auch gerade jetzt so im Winter, wenn man so wie ich eine sehr lange, sehr unproduktive Off-Season gehabt hat, einfach einen großen Block einzuschieben mit 6 Tage, 5-mal 5 Stunden, 6 Stunden Einheiten, einfach einmal ein bisschen Kilometer sammeln, ein bisschen Stunden sammeln, kann sehr, sehr gut sein. Aber so ein Trainingslager aus meiner Sicht birgt halt auch Risiken. Also gerade, wenn man es jetzt so macht wie ich und einfach relativ schlecht vorbereitet einfach irgendwo hinfährt, wo man nicht weiß, wie gut es ist, dann kann es halt auch darauf hinauslaufen, dass man eine Woche lang nur auf einer Autobahn auf und ab fährt, weil es die Radlstrecken nicht gibt, weil es die Infrastruktur nicht hergibt und dann ist man sicher enttäuscht. Ist die Frage, wie groß dann der Motivationsschub ist und wie viel man mental davon mitnimmt. Und es besteht natürlich auch immer das Risiko, dass man krank wird, dass man vielleicht einfach nur 48 Stunden Brechdurchfall hat, dann hat man auch nichts davon. Also das sind die Risiken. Aber wenn alles aufgeht oder wenn man hinfährt, wo es sicher ist, wo man weiß, dass man Radfahren kann oder wo man es kennt. Obwohl ich sagen muss, in Marokko habe ich nichts gehabt. In Mallorca habe ich schon einmal 3 Tage Durchfall gehabt. Also ist auch nicht immer eine sichere Bank. Das sind halt so die Risiken. Aber jetzt rein für den Trainingseffekt, wenn man gut trainiert und diszipliniert dranbleibt, auch am Ergometer, ist es nicht notwendig. Es ist ein Luxus, der gut tun kann, wenn man Glück hat oder wenn man es richtig macht.
Ja, du hast gesagt, die Frage ist, ob man es sich leisten kann. Ich glaube, das ist auch zeitlich zu verstehen, also ob man sie Urlaub nehmen kann, ob man, wenn man selbstständig ist oder wie auch immer man tätig ist, dass man sich das einteilen kann. Und besser ist es natürlich, ich meine, das, was du machst, ist super lustig und gerade für den Kopf natürlich cool. Aber wenn du jetzt wirklich einen längerfristigen Trainingsplan hast, den du genau verfolgst, sollte das schon vorher eingeplant werden, weil dann würde man vor dem Trainingslager den Trainingsumfang etwas reduzieren und dann im Trainingslager dementsprechend seine Einheiten intensiver machen und mehr machen. Und vor allem im Nachhinein ist dann, glaube ich, ganz kritisch, dass man jetzt zu hoch sein Pensum weiter fortführt. dass es nachher wieder Regenerationsphase gibt und vor allem auch von der Gesundheit her, weil dieser Open-Window-Effekt ist halt immer, du trainierst relativ viel, machst dann eine Regenerationsphase und dann hast du natürlich irgendwie mehr Risiko, dass du krank wirst, dass du verkühlt wirst. Und gerade wenn du dann vielleicht nur das Klima wechselst, du bist jetzt irgendwie fast irgendwo im Sommer, wo es schön warm ist und dann kommst du wieder zurück zu den Minusgraden zu uns, muss der Körper natürlich einiges wegstecken. Und deswegen, also ich denke mir immer, ich bin auch öfters schon wo gewesen und es hat schon einen Grund, wie du sagst, dass Mallorca zum Beispiel so beliebt ist. Du ist ja einfach die perfekte Infrastruktur und unglaublich viele und schöne Radlstrecken. Natürlich sind da relativ viel Leute und ich bin ja zum Beispiel auf Zypern gewesen, zweimal schon. Da ist relativ wenig los, da ist für Radlfahrer auch alles da, was man braucht, aber es ist noch nicht so gut besucht. Und da habe ich mich zum Beispiel auch relativ gut wohlgefühlt, weil da hat man dann oft wirklich Tage, wo man keine Leute sieht am Radl und das mag ich eigentlich auch ganz gern, wenn nicht so viele unterwegs sind wie auf Mallorca. Da ist wahrscheinlich sind die unterschiedlichen Vorlieben dann entscheidend, ob man gern viel mit anderen Leuten unterwegs ist oder ob man gern ungestört quasi sein Training fahren kann.
Ja, und dafür kann ich Marokko nur empfehlen. Es sind nicht viele Radfahrer unterwegs. Ich bin sogar Local Legend geworden auf einem Strava-Segment. Aber ich sage so viel, also es ist ein bisschen ein Tell, weil das Strava-Segment heißt New Road. Und ist wirklich new. Also die ist wirklich ganz neu. Die ist wenige Monate alt, die Straße. Mein Host, bei dem wir gewohnt haben, der selbst Radfahrt, was sehr lustig war, dass wir da drauf gekommen sind, der sehr viel Radfahrt, der auch Rennen gefahren ist, in Afrika, in Südafrika auch, und dort ein Gravelbike, ein Roadbike bei sich stehen gehabt hat und plant, zu seinen Surfcamps zusätzlich jetzt bald auch Triathlon- und Radfahrcamps anzubieten. Der hat, jedenfalls lange Rede, der hat die Straße nicht gekannt. Weil wie ich ihm gesagt habe, wo ich hinfahre und dass das so eine coole Strecke ist, hat er gesagt, ja, mit dem Gravelbike. Er hat gesagt, nein, das ist eine Asphaltstraße, die ist frisch asphaltiert. Das hat er nicht gewusst. Aber dieses Segment, da bin ich Local Legend geworden, weil da bin ich viermal raufgefahren und sonst niemand.
Und jetzt bist du Local Legend in seiner Region. Das ist ja cool.
Ja, aber das... Die Straße, es wäre nicht notwendig gewesen, den gleichen Berg viermal zu fahren, aber der hat mich so begeistert. Das ist so eine wunderschöne Straße. Ich habe es in meinen Instagram-Stories, habe ich es genannt, marokkanisches Sakalobra, weil es wirklich sich so raufwindet und echt unglaublich schöne Straßen ist. Es ist auch die perfekte Länge für so einen Trainingsberg. Es sind 7 Kilometer, 800-900 Höhenmeter. Also man ist fast circa eine Stunde unterwegs, mit meinem Tempo halt. Ja, die Com ist deutlich schneller, aber richtig, richtig coole Straßen, cooler Berg. Du siehst, es ist ganz nah am Meer. Du bist in einer halben Stunde am Meer und du siehst aufs Meer. Du bist aber auf 1200 Meter am Berg um, also es ist richtig cool.
Hast du ihm gesagt, dass er vielleicht einmal das Atlas Road Race organisieren sollte, weil dann bin ich dabei.
ja, ich werd mit ihm sprechen. Einmal. Also genau, es gibt wirklich unendlich Möglichkeiten, dort Roadbike zu fahren und eben auch zu graveln. Es gibt richtig coole Gravel-Strecken, also so richtige Pisten, also die von Autos befahren werden, also die jetzt, was ich aus Österreich halt einfach kenne, wenn es Gravel-Strecken gibt, dann sind es halt meist so Forststraßen und die sind dann immer in den Bergen. Also dass wirklich einmal 10 Kilometer ohne Höhenmeter eine Gravel-Strecke hast, gibt es in Österreich. Also bei uns in der Gegend sicher nirgends. Und das ist schon auch mal cool, wenn man wirklich so am Gravelbike, im Gravel, Kette ganz rechts und so mal richtig brettern kann. Das ist schon sehr cool, das gibt's da. Und ja, nachdem ich im Gravelbike dort war, habe ich solche Passagen auch mitgenommen.
Werbung. Hey Flo, jetzt testen wir schon seit einigen Monaten die Join-App und ich mache mir langsam wirklich Sorgen um die, weil wir wissen ja, dass du nicht abgeneigt bist, hin und wieder mal laufen zu gehen, Silvesterlauf oder High Rocks oder was auch immer. Und ich mache mir jetzt Sorgen, dass du komplett fremd gehst, weil es gibt jetzt von Join auch einen Schwerpunkt bzw. eine Ergänzung, dass man nämlich auch Laufen in den Trainingsplan integrieren kann.
Ja, ich habe schon erzählt, dass die Join-App meine Laufeinheiten eigentlich sehr gut verarbeitet hat und mein Training entsprechend adaptiert hat. Aber was jetzt neu ist, dass es richtige Lauftrainings gibt mit Pace-Vorgabe, das kann man auf seine Uhr spüren. Das kann dann das Lauftraining ins Radfahrtraining einfach integrieren und dann hat man einfach eine gute Ergänzung, ein bisschen einen Ausgleich. Oder wenn man, wie es bei mir oft ist, wenn ich auf irgendeiner Tagung oder Klausur bin, dann nehme ich nur die Laufschuhe mit und nicht das komplette Fahrrad. Und wenn ich dann eine Stunde oder so laufen gehe, dann kann man auch effektiv trainieren jetzt mit einem richtigen Trainingsplan, der auch sinnvoll zum Rest passt und nicht einfach eine Stunde all out laufen und dann die nächsten 3 Tage nur mehr Ruhetage zu haben oder nur mehr Recovery.
Ja, falls man dazu in der Lage ist, weil wenn ich zum Beispiel laufen gehe, dann ist es automatisch immer all out. Aber das hat natürlich nichts mit der App zu tun. Wir möchten nur noch ergänzend dazu sagen, dass es nicht so ist, dass jetzt Join die reine Lauftrainings-App ist, also ein kompletter Trainingsplan für zum Beispiel einen Halbmarathon oder ähnliches. Das ist nicht die Idee von Join, sondern Flo, so wie du gesagt hast, wenn man mal als Ergänzung oder Abwechslung einmal Laufen integrieren möchte.
Ja, und nicht einfach nur drauf loslaufen, sondern wirklich auch beim Laufen ein bisschen Struktur haben will, so mit Pace-Vorgaben oder mit Herzfrequenz-Vorgaben.
Wenn ihr die Join-App einmal testen möchtet, haben wir für euch einen Link, nämlich join.cc/sitzfleisch. Wo ihr 30 Tage komplett kostenlos die App nutzen könnt, komplett unverbindlich und sie endet automatisch. Und dann habt ihr eben die ganzen Funktionen, dass euer Trainingsplan jeden Tag angepasst wird, wenn ihr mal ausfällt oder mehr oder weniger Zeit habt.
Oder die ein oder andere Laufeinheit jetzt einbauen wollt. Werbung Ende.
Wie war es vom Essen her? Blöde Frage. Ich meine, blöd. Für mich ist Essen halt extrem wichtig und ja, ich denke viel über Essen nach, freue mich aufs Essen und genieße das Essen. Und das ist halt in, sagen wir mal, exotischeren oder fremden Ländern oft nicht sicher, was dann da erwartet.
Ja, na, ich wollte ja auch sagen, vorher noch beim Trainingslager ist natürlich ein wichtiges Thema. Also nicht nur das Essen in seiner Unterkunft, sondern auch, wie kann ich mich unterwegs auf einer 6 Stunden Ausfahrt verpflegen. Also Essen war großartig, also wirklich sehr kohlenhydratreich, es gibt eigentlich von den traditionellen Gerichten immer eine vegetarische Option, es gibt viel Couscous, es gibt viel Reis, es gibt viel Nudeln, es gibt viel Fladenbrot, es gibt viel Ei und das war wirklich großartig. Also ich war immer satt, ich habe immer richtig gut gegessen. Das war cool. Also und immer mit lokaler, traditioneller Küche. Also es ist nicht so, dass du dann in die Pizzeria gehst oder dir selber immer Bad mit Nudeln machst, sondern immer lokal und natürlich auf die Touristen zugeschneidert, aber traditionelles Essen und es war immer gut. Es gibt auch immer frischen Fisch. Vor allem an der Küste. Das war sehr, sehr cool. Und unterwegs, die Verpflegung war total problemlos. Es gibt in jedem kleinen Dorf einen Minimarket, der alles hat. Immer Weißbrot, immer zuckerhaltige Getränke. Und auch so diese Schokoriegeln und so diese abbockten. Die importierten sind sehr teuer. Die man kennt, aber es gibt da immer so eine lokale Alternative, die sehr, sehr billig war.
7 Days Croissants?
Habe ich keins gesehen, habe ich keins gesehen.
Sehr schön, sehr sympathisch. Ja, ich verstehe voll, was du sagst. Gerade das gehört auch dazu, wenn man ein Land kennenlernen möchte, die einheimische Kost zu essen. Ich bin oft trotzdem mehr als vorsichtig und bin dann eher der, was gern selber kocht, weil ich mir einfach denke, wie du gesagt hast, du hast mit 3 Tagen Durchfall gehabt auf Mallorca. Wenn es halt so große Hotels sind, wo das Buffet stundenlang warm gehalten wird und oft wirklich Leute sich so richtig den Bauch vollhauen und wo das oft wirklich so eine Fresserei ist und kein Abendessen und dementsprechend die Hotels halt auch irgendwie auf Masse kochen, das taugt mir gar nicht so. Da opfere ich lieber ein bisschen Zeit und kümmere mich selbst um Essen oder um Kochen. Und gerade wenn es dann zu einem Rennen hingeht oder so, also ich würde niemals vor ein paar Tage vor dem Start zu einem großen Rennen irgendwo hingehen, was essen, das wäre mir einfach zu riskant. Weil, wenn ich daran denke, der Marco Barlo ist einmal in Borrego Springs vor der 24-Stunden-WM beim Mexikaner gewesen, weil er halt irgendwie gern mexikanisch isst. Und dann hat er sich natürlich nicht drüber gefreut, als er dann 6-mal mit Durchfall am Klo war in 24 Stunden. Und wenn man denkt, wie kannst du so leichtsinnig sein? Ich kann nach dem Rennen zum Mexikaner gehen, weil es gut schmeckt oder vielleicht eine Woche vorher oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht am Tag vor dem Start. Das geht einfach nicht. Und im Trainingslager ist es halt auch nicht lustig, wenn du 6, 7, 8 Stunden Trainingseinheiten fährst und die dann mit Soße rumschlagen musst. Also
ja,
man hat also eh nie eine Garantie, du kannst da selbst was kochen und was
erwischen. Kann immer passieren, kann da eben auch, wie gesagt, in Mallorca passieren. Bei uns war es halt so, wir waren, es war kein richtiges Hotel, es war eigentlich ein Hostel, aber doch mit Einzelzimmer und eigenem Bad und Klo. Und da waren 2 Haushälterinnen, die haben immer frisch gekocht, da hast du auch in die Küche reingesehen und die haben dann für alles, waren so 10, 12 Gäste für alle gekocht. Wir haben dann immer alle gemeinsam gegessen auf so einer großen Tafel. Das Essen war immer frisch. Da haben wir keine Bedenken gehabt eigentlich. Und das hat super passt.
War die Sabine auch mal Radlfahren mit oder hat sie nur ein Surfboard
die
genutzt?
Die hat nur Surfkurs gehabt. aber du, ich glaube, deine Frage zielt auf was anderes ab. Ich habe nämlich auch, ich war ja für meine Verhältnisse ungewöhnlich aktiv auf Instagram auch, während meiner Zeit in Marokko, weil ich habe mir eine eSIM gekauft, nachdem ich jetzt weiß, wie das funktioniert und habe nicht gespart bei den Gigabyte. Dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich ein bisschen an Content kreieren. und ich habe viele Fragen gekriegt, wie es so ist, in Marokko Rad zu fahren als Frau. Also für mich als Mann, ich habe mir, bis ich die Fragen gekriegt habe, eigentlich keine Gedanken drüber gemacht. Das war, das ist halt das Male Privilege. Ich bin aufgestiegen und losgefahren und habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, sehr sicher gefühlt, sehr willkommen auch überall. Es waren wirklich alle auch in den Bergdörfern, auch die Beduinen, alle sehr freundlich, immer gegrüßt, immer sehr hilfsbereit. Das war überhaupt kein Thema, aber ich kann natürlich nicht sagen, wie es ist, als Frau dort Rad zu fahren. Und um die Frage doch trotzdem irgendwie beantworten zu können, würde ich verweisen auf unsere Shownotes. Wir werden da verlinken einen Beitrag von der Debbie, also _de_by, die zur gleichen Zeit als ich in Marokko war, ein bisschen 80 Kilometer nördlich von mir, glaube ich. Und die war viel allein Radfahren als Frau und die hat dann kurz einen Beitrag verfasst, wie es ihr gegangen ist als Frau, wie sie sich gefühlt hat. Und auf den würde ich einfach verweisen, weil ich aus meiner Erfahrung kann dazu nichts sagen.
Falls jetzt jemand nicht sofort auf Instagram nachschauen möchte oder kann, kannst du das für uns kurz zusammenfassen, was die Debbie über das berichtet hat?
Ja, also sie hat geschrieben, dass sie das so erlebt hat, dass in der Öffentlichkeit hauptsächlich Männer unterwegs gewesen sind. Dafür war ich völlig blind. Das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich ihren Post gelesen habe, als ich wieder daheim war. Aber als Mann, das habe ich einfach gar nicht so gemerkt. Aber sie hat gesagt, der Vibe war gut. Sie hat sich nicht unwohl gefühlt. Sie hat sogar geschrieben, manchmal sicherer als in der Schweiz. Und sie hat aber auch geschrieben, dass sie jetzt kein unnötiges Risiko eingegangen ist. Also sie hat immer bekannt gegeben, wo sie unterwegs sein wird, ist keine Umwege gefahren, ist immer auf ihrer Route geblieben, dass, falls was ist, dass sie unter Anführungszeichen gefunden wird, und sie hat auch ihre Location immer geteilt, also ihren Live-Standort. Und die biggest challenge, sagt sie, waren die Hunde.
Ja, die schönen Hunde im Süden. Hast du da irgendwie Erlebnisse gehabt oder Begegnungen?
Ja, es war natürlich der erste Tag. Wir sind, glaube ich, um 16 Uhr gelandet. Ich habe gesagt, um 19:30 Uhr geht die Sonne unter. Und bis wir im Hotel waren, es hat alles ein bisschen gedauert, und ich habe mir gedacht, ich muss unbedingt noch raus Radfahren. Hab's Radl noch schnell zusammengeschraubt, in Lenker, viel zu steil, also die Schaltbremsgriffe haben fast in den Himmel gezackt, aber ich bin dann trotzdem gefahren und ich habe dann eine halbe Stunde Zeit gehabt und bin dann einfach 15 Minuten in die eine Richtung, habe gedacht, dann drehe ich um und dann fahr zurück, einfach nur, damit ich draußen war, einfach nur, dass ich nach dem Flug, es war natürlich ein Ryanair-Flug, und da gibt man ja seine Würde am Eingang ab, wenn man in einen Ryanair-Flieger steigt. Das habe ich gedacht, jetzt brauche ich Bewegung, ich muss da raus, ich muss einfach eine Runde Rad fahren, und es ist so geil, es hat 20 Grad, ich kann mit kurzer Hosen fahren. Und habe halt einfach, ignorant wie ich war, keine Sekunde über irgendwas nachgedacht. Bin da losgefahren, die Straßen ein bisschen rauf, und auf einmal starten 4 Hunde, also ein richtiges Rudel, kommen aus einer Hausausfahrt raus, stürmen auf mich zu, bellen und laufen auf mich los. Und damit habe ich einfach null gerechnet, weil ich einfach so ignorant und naiv war und einfach drauf losgefahren bin und keine Sekunde drüber nachgedacht. Ich habe das einfach null am Schirm gehabt. Und was ist, wir haben ja vor allem in der Vorbereitung zu deinem ersten TCR haben wir ja viel drüber geredet. Wie geht man mit streunenden Hunden um? Was ist die beste Vorgehensweise? Und was ist eine schlechte Vorgehensweise? Und ich bin einfach in richtig Panik verfallen, habe alles vergessen, was ich gewusst habe, und bin einfach voll in die Pedale getreten und habe gedacht, ich fahre diesen Hunden jetzt davon, und bin richtig reintreten und habe mein All-Time-Best, das habe ich nachher auf Trainingspeaks und auf Strava gesehen, mein All-Time-Best über 10 Sekunden, meine beste Wattleistung über 10 Sekunden habe ich aufgestellt. Auf diesem Sprint den Hunden davon, und es ist dann kurz danach, ist ein leichter abschüssiger Hang gekommen, und da bin ich runter, und dann bin ich gerade noch davon gekommen. Es war richtig knapp und auch richtig dumm, dass ich einerseits so ignorant war und andererseits, dass ich da gedacht habe, jetzt muss ich unbedingt davonfahren.
Hast die 1000 Watt geknackt?
Ja, mehr so deutlich mehr. Boah, und das war richtig cool, über 10 Sekunden über 1000 Watt. Aber wie es dazu gekommen ist und wie genau der Wattmesser so nach dem Flug und so war, darüber reden wir nicht.
Nein, es ist definitiv eine Motivationshilfe, wenn du gejagt wirst von aggressiven Hunden, aber ich habe jetzt gerade irgendwie Gänsehaut, weil ich mich einfach in der Situation einversetzen kann, weil ich das so oft erlebt habe, und du weißt in dem Moment, du bist jetzt richtig in einer Scheißsituation und du kannst jetzt aber nichts mehr tun, weil wenn du schon angefangen hast zum Davonfahren, kannst du es nicht mehr wirklich stoppen, du musst das irgendwie durchziehen, und in dem Moment weißt du, dass es eigentlich falsch ist, aber dir bleibt kein Trivoi, und irgendwie ist es ja verständlich, weil es ist halt der Instinkt, dass du flüchtest, wenn du in eine blöde Situation kommst, und du musst wirklich vorher ganz bewusst dran denken, beim nächsten Mal bleibe ich stehen, und das ist so ein schwieriger Moment, wenn die auf dich zukommen, so aggressiv, dass du sagst, ich gehe quasi jetzt unter Anführungszeichen das Risiko ein, weil du handelst ja gegen deinen Instinkt, und wenn du dann einmal gesehen hast, dass es funktioniert, dass sie dann sich beruhigen, dann haut's hin, dann hast du das Intus, aber ja.
Ja, es war dann, das war dann auch wirklich eine Lehre und einerseits mir das bewusst zu machen, okay, ich bin jetzt in einem Land, da gibt's streunende Hunde und die sind in Rudeln unterwegs, in teilweise richtig großen Rudeln, also das größte Rudel, das ich gesehen habe, waren glaube ich 13, 14 habe ich gezählt. Und dann ruft man sich das in Erinnerung und dann ruft man das ab, okay, wie handle ich richtig? Und ich habe dann den restlichen Urlaub oder das restliche Trainingslager keine Probleme mehr damit gehabt. Also ich bin dann, wenn, es ist dann öfter passiert, immer wieder, sind von irgendwo einzelne Hunde kommen oder ganze Rudel. Am Anfang, es kostet richtig Überwindung, stehen bleiben, absteigen, warten. Und es ist so kontraintuitiv, aber es funktioniert einfach tatsächlich. Und nach kurzer Zeit, wirklich, es ist wirklich nicht lang, verlieren die Hunde das Interesse und gehen einfach weg. Und dann kann man sie wieder aufschwingen und weiterfahren. Es ist ganz komisch. Es ist also ein Unterschied zwischen wissen, wie es funktioniert und es einmal erleben und spüren. Und es war dann einfach von Mal zu Mal, habe ich weniger Angst gehabt und habe das einfach das dann gemacht und es war dann kein Problem mehr. Aber Tipp, falls das jemand macht, denkt an die Hunde, auch auf der ersten Ausfahrt schon, dann muss man nicht davonfahren.
Ja, das Blöde ist halt, wenn man echt nicht darauf vorbereitet ist, weil ich meine, ich bin noch zweimal TCR, habe ich beim dritten Mal den Hundebiss gehabt, weil ich einfach auch in der Situation nicht vorbereitet war, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass jetzt Hunde kommen. Wenn du weißt, du bist jetzt in einem Land, wo das ein großes Thema ist und bist anders drauf, wie wenn du komplett überrascht wirst. Und das war eben die erste Hundebegegnung im ganzen Rennen und der war viel früher als sonst. Und da ist mir der Fehler passiert, obwohl ich schon zweimal richtig gemacht habe. Also 2 Jahre lang richtig gemacht habe. Deswegen, ja, sich informieren ist natürlich das eine, aber es kann trotzdem so sein, dass einmal dort Hunde auftauchen, was du nicht damit rechnest und deswegen, man muss es so verinnerlichen, idealerweise, dann haut es hin.
Ja, und das, die Woche war aber ein gutes Training, also ich habe das wirklich, wirklich gut verinnerlicht jetzt.
Super, das heißt, du bist jetzt wieder, oder ihr seid jetzt wieder gut daheim und du startest wieder in deinen alltäglichen Ablauf. Trainierst du jetzt wieder ordentlich oder machst du jetzt ein paar Tage weniger? Und vor allem, wie viele Stunden oder wie viele Kilometer hast du in der Woche jetzt abgespult?
Ah, das waren jetzt da 36, 37 Stunden und zweimal Yoga und an Ruhetag, da war ich zweimal surfen. Oder ich habe versucht zu surfen oder ich war mit Neoprenanzug im Wasser, sagen wir so.
Aber die Laufschuhe sind daheim geblieben, oder?
Die Laufschuhe sind daheim geblieben, ja.
Hey, das ist ja ein unglaublich hohes Pensum.
Ja, es war sehr viel Grundlage dabei. Es war einmal K3 dabei und eine mehr oder weniger Recovery-Fahrt, die aber sehr lang war. Also mit sehr niedriger Intensität, aber fast 7 Stunden dauert hat.
Eine klassische Regenerationsfahrt, 7 Stunden. Ja, aber wieder ein paar 1000 Watt-Sprints, wenn Hunde attackieren. Ja, sehr cool. Hey, das freut mich, dass das so gut gelaufen ist und dass du jetzt offensichtlich fit bist. Für was auch immer kommt. Ich meine, unser erstes Rennen, das haben wir eh schon gesagt, wird das Unknown Race sein. Bitte galoppieren wir nicht davon.
Ja, also es hat richtig gut dann auch so vom Gefühl her, weil ich wirklich auch, es war ja schon fast keine Off-Season mehr, es war ja einfach eine Trainingspause, eine monatelange. Und das hat auch so fürs Gefühl gut dann jetzt einfach wieder drin zu sein, reinzukommen, wieder den Rhythmus zu finden und jetzt einfach konsequent weiterarbeiten zu können auf vielleicht einfach nach dem Trainingslager auf ein bisschen einem höheren Niveau wie vorher und dann macht das Ganze auch einfach schon ein bisschen mehr Spaß. Weil wenn du wirklich ganz bei Null anfängst, dann ist es immer so ein harter Weg, bis man sich wieder ein bisschen besser fühlt, bis man so das Gefühl dafür hat, dass man wieder ein bisschen besser wird und wieder ungefähr da ist, wo man schon mal war. Und durch das Trainingslager jetzt kann ich doch weitermachen, jetzt auf einem Spur höheren Niveau, und das fühlt sich dann schon gut an. Und wenn es nur das ist, dass man einfach wieder sich wohlfühlt am Radl, wieder gut sitzt, weil das ist ja auch nach einer längeren Trainingspause dann immer so, alles zwickt und man sitzt nicht gut und der Hintern tut weh. Und wenn das vorbei ist, dann ist es schon mal leichter.
Hey, apropos gutes Feeling, bei mir ist jetzt auch wieder richtig gut ins Laufen gekommen. Ich habe wieder mein Training komplett hochfahren können, nachdem ich ja bis fast 2 Wochen zuerst richtig stark erkältet war und dann noch ein bisschen Husten und Schnupfen mitgezogen habe, eine weitere Woche. Da habe ich dann schon trainiert, aber halt noch relativ locker und reduziert. Jetzt bin ich wieder super fit. Mir fehlen natürlich noch ein paar Watt zum bestmöglichen Level, das ich dann hoffentlich bis zu den Rennen im Sommer wieder erreiche. Aber mich würde jetzt niemand irgendwo hinbringen auf irgendeiner Insel oder irgendwo ins Warme, weil jetzt sind die Australian Open und das sind für mich die besten 2 Wochen des Jahres zum Heimtrainer fahren. Ich könnte jeden Tag von 1 in der Nacht bis um die Mittagszeit Live-Tennis schauen. Das ist das Schönste, was es gibt. Also wenn mich jemand fragt, kommst mit nach Marokko, weil wir fahren surfen, dann würde ich sagen, naja, jetzt nicht.
Ja, ich hab mir das gedacht, dass dir das taugt. Wir sind am Freitag angekommen und ich habe mir den Samstag einfach im Bett am Sofa vor dem Fernseher gegönnt und ich habe ja Discovery Plus und einfach so ein Sonntag, wenn Biathlon, Langlaufen, Skispringen, Skirennen, Herren, Damen, ist Cyclocross, da liebe ich das einfach. Den ganzen Tag vom Fernseher zu frühen Sport zu schauen. Und die Australian Open haben jetzt einfach diese Discovery Plus App so zerstört, weil sie jedes einzelne Spiel live haben, die vergangenen Spiele aber auch in dieser Liste drin bleiben, und zu den Sachen, die ich gern sehen möchte, Biathlon, Skirennen, muss ich so weit runter scrollen und ich finde die nicht mehr, und das ist so unübersichtlich. Immer während den Australian Open, weil ich glaube, das ist der einzige Grand Slam, zu dem sie die Rechte haben, ist diese App so unbrauchbar. Ich habe dann echt die Sachen live verpasst, weil ich es nicht gefunden habe. Habe dann eine Stunde, nachdem es aus war, das Real Life angeschaut vom Biathlon. Habe natürlich während dieser Zeit mein Handy nicht angreifen können, weil ich auch gespoilert werde. Also für mich nicht sehr entspannend, das Samstag gewesen.
Und bei mir ist es so, ich nehme immer nur für ein einziges Monat, nämlich für jetzt da, die App, weil natürlich ich das auch brauche zum Live-Tennis schauen. Und ich habe jetzt da dann am Abend einmal reingeschaut, weil ich mir ein paar Zusammenfassungen anschauen wollte oder so. Und dann habe ich zufällig, das schaue ich sonst mal nie, ein paar Cyclocross-Rennen gesehen aus Belgien. Und ich schaue das sonst wirklich nicht, und ich finde, es ist so ein gestörter Sport. Es ist unglaublich arg. Es
großartig.
Ist faszinierend, wie viele Leute da zuschauen, was das für Volksfest alles ist. Aber ich finde, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was da so geil ist, das zu machen, wenn du deine Radlschulter durch den Schlamm laufst, irgendeine Holztreppen bergauf über Holzbretter springen musst, dann setzt du auf der Radl, in der nächsten Kurve rutscht sogar der Wout van Aert weg, weil es einfach 30 cm tief im Schlamm gibt. In jeder Runde kriegst du ein neues Radl, weil es wird dein Rad gewaschen und geputzt nach jeder Runde, weil es sonst einfach nicht mehr funktioniert, weil es so viel Schlamm ist. Und ja, irgendwie irre, einfach irre.
Ja, versuch an Belgier die Faszination der Vierschanzentournee oder vom Night Race in Schladming zu erklären, die werden da auch einen Vogel zeigen. Und die haben gleich viel Zuschauer wie diese Cyclocross-Rennen, vor allem über die Weihnachtszeit. Das ist großartig, weil gerade über Weihnachten, da ist man eh viel daheim, liegt viel herum, weil man Fresskoma hat, und da ist Cyclocross einfach Bestes.
Also. Ja, und jetzt irgendwo in der Zeit zu Weihnachten, Silvester gibt's auch immer diese ein paar so lustige Sportberichte. Da war er jetzt wieder in Irland. Der Bewerb war ein Käseleib, den Berg runtergerollt wird und die Menschen, die da mitmachen, sehr einfach den Berg hinunterstürzen. Kennst du das?
Das kenne ich auch, ja.
Das ist so super. Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren kann, dass sie da nicht viel mehr Leute schwer verletzen. Weil da wird einfach Hals über Kopf, wird da sie den Abhang runtergewälzt und gestürzt. Und das ist brutal. Wirklich.
Dazu eben war auch, das habe ich natürlich auch geschaut, aber das war nicht auf Discovery.
Werbung.
Du hast ja jetzt gerade ein Heimspiel gehabt vor ausverkauftem Haus im Orpheum, deinen neuen Vortrag präsentiert. Wie war's?
Ja, es war unglaublich. Also vor 600 Menschen zu erzählen, was die letzten Jahre so bei mir gelaufen ist, bis sie aufs Race Across America zurückblicken. Etwas über 1000 Kilometer Rekord zu erzählen und natürlich ganz viel Inhalte und Geschichten und Anekdoten und Hoppalas von Transcontinental Race. Das war unglaublich und ich war wirklich total geflasht über die gute Stimmung.
Ich habe jetzt schon den ein oder anderen Vortrag von dir gesehen und es gibt immer wieder Neues, immer wieder Neuerungen. Also es ist nicht immer der ewig gleiche Vortrag. Was gibt es 2025 Neues?
Alles ist nicht neu, weil der Vortrag ja trotzdem jahrelang im Prinzip braucht, bis er so richtig gut ist, weil nach jedem Mal fällt er ein, wo du noch ein bisschen was ergänzen kannst, was du kürzen kannst und im Prinzip wird er jedes Jahr aktualisiert. Aber ich bin mir sicher, dass auch wenn du ihn zum Beispiel schon ein paar Mal gesehen hast, dass da der neue gefallen würde. Nur ist ja das Problem, dass du nie zu meinen Vorträgen kommst. Du hast jetzt aber weiterhin die Chance, weil wir haben nämlich wieder jede Menge neue Termine. Und zwar in Schärding in Oberösterreich am 31. Jänner und in Vorarlberg in Götzis am 15. Februar.
Schnappt euch Tickets, solange es noch gibt, weil, wie gesagt, das Orpheum war ausverkauft.
www.christophstrasser.at. Dort findet ihr alle Infos und die Möglichkeit, Tickets zu bestellen.
Werbung Ende.
Apropos Sport schauen, ich will jetzt auch meinen ersten Vortrag haben in diesem Jahr im Orpheum in Graz. Das war echt ein absoluter Traum, immer schon gewesen für mich, im Orpheum mal auftreten zu dürfen. Jetzt war sogar schon das zweite Mal. Und selbst bin ich ja relativ oft dort, weil halt oft einmal Kabarettveranstaltungen sind oder Konzerte und dass ich dort jetzt selber vorn oben stehen kann, kann ich oft selber gar nicht glauben. Und es war wirklich ausverkauft, 600 Leute, 5 Plätze sind frei geblieben, 5. Also es gerade, man kann sagen, es ist ausverkauft, aber es gibt theoretisch noch Potenzial für nächstes Jahr und da musst du dann endlich einmal kommen, weil dann...
Ja, ich meine, hättest du mich auf die Friends and Family Liste gesetzt, dann hätte ich mich da schon reingesetzt, dann wären es Nummer 4 gewesen, hätte ich die Sabine mitgebracht, dann wären Nummer 3 frei gewesen. Aber na, sehr cool, also die Fotos schauen natürlich unglaublich aus, wenn man da vor ausverkauften Haus auf der Bühne steht. Das war natürlich Heimspiel, es war in Graz, aber sehr, sehr cool. Und ich sage immer, wenn mich wer fragt, ob man zu deinen Vorträgen gehen soll, frage ich, warst du schon bei einem? Sagen sie, ja. Dann sage ich, ja, es zahlt sich immer aus, weil er sich einfach immer weiterentwickelt, der Vortrag. Also es ist nie zweimal der gleiche. Und er wird... Also du würdest wahrscheinlich sagen, er wird immer besser. Ich sage, er wird einfach anders. Die ersten waren sehr, sehr RAM-lastig. Dann war dieser Bahnrekord lang drin. Der ist jetzt fast ganz draußen, weil es da nicht viel zum Erzählen gibt. Weil okay, du bist 24 Stunden im Kreis gefahren. Und jetzt haben diese Unsupported-Trainer einen größeren Platz drin gefunden. Und man kann aus jedem einzelnen Teil was anderes mitnehmen und das ist schon sehr cool, wie sich der Vortrag immer weiterentwickelt. Also ich empfehle jeden, der mich fragt, dass man den auch öfter anschauen kann.
Ich selber würde nicht sagen, dass er besser wird. Ich bemühe mich natürlich, ich investiere viel Zeit und es macht dann einfach die Übung aus, dass man ein bisschen geübter wird. Ich bin da wahrscheinlich viel zu bescheiden, dass ich das jetzt sagen würde, aber es ist halt einfach so, dass ich immer oft denke, boah, vielleicht kommen keine Zuschauer oder ist das Publikum weniger, weil man kennt es vielleicht schon, aber es ist ganz im Gegenteil, es ist eigentlich jetzt die letzten Jahre mehr geworden. Und was mir besonders freut, ist, dass fast durchgehend gelacht worden ist. Und es ist so irre, weißt, ich erzähle oft die ähnlichen Inhalte oder ich mache den gleichen Vortrag dreimal hintereinander in drei verschiedene Veranstaltungsorte und jedes Mal ist die Stimmung ganz anders, weil es einfach einen großen Unterschied macht, wie viele Menschen da sind und wie die Räumlichkeiten sind. Es wirkt oft in, ja, zum Beispiel das Orpheum ist halt einfach das Beste. Da ist die gleiche Anekdote und die Leute lachen durchgehend und woanders erzählt man was und es ist die Stimmung eher so mittelmäßig zum Beispiel. Und ich erzähle oft wirklich so, ich bin sehr selbstironisch und erzähle viel Hopperlas, weil dass ich irgendwo schnell gefahren bin oder in der Rennen gewonnen habe, das hat man vielleicht eh schon gehört, aber dass trotzdem relativ viel schiefgegangen ist hinter den Kulissen oder dass einmal was gar nicht funktioniert und das, was total in die Hosen geht, das hat man vielleicht in die offiziellen Berichte noch nicht gehört. Und auf das lege ich dann immer einen großen Schwerpunkt. Und ja, es ist umso leichter auf der Bühne zu stehen, umso mehr Leute da sind. Das ist echt genial. Ich habe einmal meinen aller schlimmsten Vortrag habe ich gemacht in einer kleinen Firma. Oder es war eigentlich eine größere Firma, aber es war halt nur so die Führungsetage. Da waren 7 Personen in einem Seminarraum und ich bin am Schreibtisch vorne am Kopfende gestanden, neben einem Flipchart mit einem kleinen Screen und habe vor 7 Personen eine Stunde lang geredet. Das war echt schwierig, weil du siehst bei jedem, wenn einmal die Augen sich bewegen, wenn das Gesicht sich leicht verzieht, wenn vielleicht der Blick aufs Handy kommt oder ein gelangweilter Blick, dann machst du gleich Sorgen, ob es vielleicht nicht interessant ist und so. Es ist irgendwie ganz, ganz eigenartig und eine große Runde ist wesentlich, wesentlich leichter. Und ich bin dann gefragt worden, wie aufgeregt ich bin, vor so viel Leid vorn zu stehen. Ich habe gesagt, überhaupt nicht. Null. Ich bin nur dann aufgeregt, wenn der Flo dabei ist, wenn wir uns einen Live-Podcast machen und ich keine Ahnung habe, was der Kraschitzer wieder daherredet, weil er sich nicht vorbereitet hat.
Ja, für alle, die noch kurzfristig überlegen, die müssen wir leider enttäuschen. Wir sind tatsächlich sold out. Oder gibt es noch 5 Plätze?
Nein, es ist wirklich, es ist ausverkauft.
Auf den letzten Platz ausverkauft, ja.
Und deswegen sollte man heute endlich sagen, wer zu uns in die Live-Podcast-Aufzeichnung kommt, weil die Karten kann man nicht zurückgeben. Das heißt, egal wie schockierend es jetzt ist, wer schon gekauft hat, hat schon Pech. Also da geht nichts mehr.
Ich denke, dass aufmerksame Hörerinnen vielleicht schon erraten könnten, wer es war, wenn sie unsere Jahresrückblickfolge aufmerksam gehört haben. Wir haben da, glaube ich, einen Hint gegeben.
Servus, da ist der Max. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf im Februar beim Live-Podcast von Sitzfleisch. Und ich freue mich auf alle Themen, die wir dort ansprechen werden. Es wird sicher eine bunte Mischung werden, von Coaching bis lustige Sachen. Nachdem wir die 2 Protagonisten auch nicht fremd sind, werden wir sicher die ein oder anderen Hoppelas aufgreifen, die es natürlich kaum gibt. Und ja, also ich freue mich mega auf einen spannenden Abend und ich hoffe, dass es trotzdem ausverkauft bleibt, nachdem jetzt gelüftet ist, dass ich zu Gast sein werde.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin auch nervös, weil normalerweise bin ich der Chaos Agent und habe das ein bisschen in der Hand, was passieren wird. Jetzt wird es dann der Max sein und der kann dann auch mich in die Bredouille bringen, live. Wir werden sehen.
Ja, Max Kinselbauer wird bei uns sein. Das wird sicher super. Und natürlich gibt es dann die Folge auch wieder zu hören auf den ganzen Podcast-Plattformen. Also wer jetzt kein Ticket gekriegt hat, kann natürlich das dann nachhören. Es sei denn, es wird ein komplettes Desaster und wir entscheiden uns, alle Aufnahmen sofort zu löschen und die Speicherkarten zu formatieren. Kann auch passieren.
Ja, wir möchten uns auch wirklich bedanken bei allen, die Tickets gekauft haben. Ihr habt damit auch die Podcast-Werkstatt gerettet, weil der Rosi hat gesagt, wenn der Live-Podcast nicht ausverkauft ist, dann sperrt er den Laden zu, weil dann glaubt er an nichts mehr. Und das ist auch gut für uns, weil dann können wir auch weitermachen.
Hey, ich habe letztens einen Vortrag gehabt in Deutschland, in Burghausen. Super, war super Stimmung und war echt fein. Und bei der Hinfahrt bzw. bei der Rückfahrt habe ich weiß es nicht, warum, weil ich bin niemand, der schnell Auto fährt. Ich habe 3 Strafzettel gekriegt und 3-mal innerhalb von ein paar Kilometer und jedes Mal so, ich bin 37 km/h gefahren in einer 30er-Zone. was der Baustelle oder so, völlig sinnlos. Und 37 ist wirklich langsam. Aber jedes Mal habe ich 30 Euro Strafzahlen müssen und einmal sogar 90 Euro, also insgesamt so wie 150 Euro investiert für die Autofahrt nach Burghausen und Retour, zusätzlich zu den normalen Kosten. Also das hat mich sehr genervt. Da hätte ich mir wieder gedacht, mal wie schön wäre es, wenn man öffentlich hinfahren kann oder mit dem Radl, aber es ist halt so, zu so einem Vortrag nimmt man halt relativ viel Equipment mit, da geht das relativ schwierig.
Und das ganze Sitzfleisch-Merch, das auch bei deinen Vorträgen gibt. Also wer eine persönliche Widmung oder so will, schreibt eine Mail an den Straps, der bringt so die Vorträge mit hin und wieder. Wenn wir uns treffen, hast du ein paar Bücher dabei, die ich dann unterschreiben soll. Das freut mich immer sehr.
Ja, es wird immer wieder gewünscht, dass du auch bitte unterschreibst oder so. Ja. Jetzt habe ich fast vergessen, noch zum Sagen, ich habe mir da noch was aufgeschrieben, nämlich bei unserer letzten Folge mit dem Lukas hat er mich gefragt, wie es meinem Männerschnupfen geht und ich bin ein bisschen auf der Leitung gestanden. Ich habe gerade gesagt, mittlerweile bin ich fit, aber den Begriff Männerschnupfen kenne ich natürlich schon, aber ich habe da ein bisschen, weiß ich nicht, nicht amüsiert reagiert, weil ich den Witz irgendwie nicht gut finde, weil ich finde halt, dass es, glaube ich, fast im Gegenteil ist, also so in meinem Bekanntenkreis und ich glaube eher auch bei mir selber, ist es nicht so, wie halt dieser Mythos Männerschnupfen, dass Männer übertreiben und so stark leiden und so wehleidig sind und so empfindlich sind. Ich kenne es halt umgekehrt, dass Männer glauben, sie sind super hart und unzerstörbar und dann sie denken, ah, das macht nichts und es ist eh nichts passiert und die halten es locker aus. Und einfach nicht auf ihren Körper hören und weiter trainieren oder weiter arbeiten, als wäre gar nichts. Und dann geht's halt oft, wie wir schon gesagt haben, richtig böse aus, weil dann wird man richtig krank. Und Frauen, finde ich, sind da öfter so, dass sie mehr Gefühl haben, dass sie wissen, wie es ihnen geht oder dass sie das früher spüren, wenn irgendwas nicht passt. Und dann vielleicht rechtzeitig Pause machen, bevor es wirklich zu einer richtigen Krankheit wird. Das wollte ich noch anmerken, mit 2 Wochen Verspätung. Ich habe 2 Wochen braucht, um mir das
aufzudenken. Ist das jetzt in dir geschlummert? Ja. Ich sag das auch meinen MitarbeiterInnen immer. Niemand, das klingt jetzt hart, aber es ist eigentlich positiv gemeint. Niemand ist so wichtig, dass er nicht 2-3 Tage daheim bleiben kann. Lieber früher daheim bleiben und nur 2-3 Tage Krankenstand als dann Langzeitkrankenstand. Und vor allem, wenn man was Ansteckendes hat, da hat wirklich niemand was davon, wenn dann das ganze Büro krank ist. Also das ist wirklich meine ganz stark vertretene Meinung. Wenn man krank ist und wenn es nur Kleinigkeit ist, Krankenstand gehen, zu Hause bleiben, auskurieren. Das gilt im Training und es gilt auch in der Arbeitswelt. Niemand, also ich kann jetzt natürlich nur aus meiner sehr privilegierten Position als Bürohengst reden, aber wirklich niemand ist unersetzlich und niemand ist so wichtig, dass man nicht 3-4 Tage ohne einen auskommt. Auch wenn es schwer zu hören ist und auch wenn es hart klingt, aber es ist im besten Sinne lieb gemeint.
Sehr schöner Appell, danke. Hey, und wir wollten auch noch, und das ist jetzt eigentlich der Abschluss für heute, immer wieder mal Feedback veröffentlichen, das wir so bekommen, weil es manchmal einfach wirklich originell ist und lustig und lesenswert und wir freuen uns immer, wenn uns jemand schreibt. Und ja, dieses Mal habe ich eine Nachricht ausgesucht, die irgendwie auch zu dem Thema passt, was wir vor 2 Wochen besprochen haben, irgendwie so Jahresrückblick und die besten Episoden, was wir letztes Jahr aufgenommen haben und so. Und da hat uns der Bernhard was Lustiges geschrieben und allein der Betreff von dem E-Mail ist schon so großartig. Der Betreff vom E-Mail lautet nämlich Redefreiheit für Lukas Kienreich. Kannst du noch an die Episode erinnern mit Anna Kofler und Lukas?
Kann ich mich sehr gut erinnern.
Da haben wir irgendwie gelbe oder blaue Karten verteilt, oder? Weil der Lukas oft so viel redet und wir gesagt haben, hey, wir müssen ihm vielleicht etwas einbremsen.
Ja, genau.
Eben, und der Bernhard schreibt über die Redefreiheit für den Lukas. Ich vote für ein uneingeschränktes Rederecht für Lukas Kienreich, sollte er nochmal bei euch sein. Neben Robert Müller zählt er wohl zu den Philosophen unter den Weitradfahrern, die viel Schlaues von sich geben. Folgende Anekdote soll hier meine Fürsprache unterstützen. Bei meinen Rennen fahre ich in den ersten Tagen immer ohne Blick aufs Tracking. In der Endphase aber schaue ich dann doch, wie es nach vorne oder hinten aussieht. Beim Three Peaks ging es zum Schluss noch um eine gute Platzierung. Da fiel mir Rainer Hochgatterers Aussage, nimm den anderen den Glauben ein. Bei der Frage nach dem Wie erinnerte ich mich an die Erzählung von Lukas über seine Begegnung mit Robert Müller beim Rata. Das war die Stelle, in der Müller in der Abfahrt aus jeder Kurve raus beschleunigt und der Kienreich mit Mühe und Not dranbleiben konnte und dann erleichtert war, als er mit einer Panne stehen bleiben konnte. Und bei mir hat die Taktik genauso funktioniert. Der hinter mir Fahrende konterte nicht und fuhr seinen Rhythmus weiter, nachdem ich in einer Abfahrt einen gewissen Abstand rausfahren konnte. Ich fuhr kein Kamikaze-Tempo, nur aus jeder Kurve beschleunigte ich ordentlich raus. Dann habe ich noch eine Weile etwas stärker ins Pedal gedrückt und konnte eine gute Platzierung einfahren. Dem Hochgatterer und vor allem dem Kienreich seid Dank. Drum lasst ihn seine Weisheiten raushauen.
Ja, Philosoph, dem kann ich nur beipflichten, ja, finde ich auch. Ich unterhalte mich sehr gern mit dem Lukas, der ist wirklich sehr, sehr lustig auch immer wieder.
Ich habe seine Erzählungen so genial gefunden, wie er erzählt vom Badlands und den Halluzinationen, wie er im Flussbett gefahren ist, völlig verwirrt und orientierungslos und die Anna hat ihn überholt. Auf der Oberseite vom Flussbett irgendwer ist in die falsche Richtung entgegengekommen, er war völlig daneben und am Schluss sagt er, das hat mir sehr gut gefallen. Meine Lieblingsstelle.
Ja, jetzt, wir haben in unserem streng geheimen Sitzfleisch Google Doc eigentlich gesagt, wir machen da eigene Kategorien mit eigenem Jingle, das wir einspülen, wenn wir Feedbacken. Und wir wollten auch eine eigene Kategorie machen für Technik-Fails, aber jetzt haben wir weder das Jingle noch die Kategorie schon genau benannt, aber ich bin direkt vor der Aufnahme vom Ergometer abgestiegen und ich habe halt nur 90 Minuten gehabt, kurze Einheit, und wie das halt so ist mit den kurzen Einheiten, und wenn ich um 19 Uhr mit dem Straps zum Podcasten ausmache, dann steige ich nicht um 16:30 Uhr, wenn ich von der Arbeit heimkomme, drauf, sondern dann schiebe ich das noch ein bisschen raus und schiebe das noch ein bisschen raus, so dass ich heute um 18:45 Uhr fertig bin. Das war der Plan. Und ja, setze mich auf den Ergometer und ich war Marokko und bin dann auch zweimal draußen gefahren bei der Kälte und merke, okay, im Vorderreifen ist ganz wenig Luft drin und habe gedacht, ja, was das, den blase ich jetzt noch schnell auf. Steck die Pumpe an und dann spritzt es nur so raus, diese tubeless Milch. Ist alles weiß. Das ganze Zimmer voll gespritzt mit dieser tubeless Milch. Ja, habe ich noch weiter gepumpt. Ich habe es nur noch mehr verteilt. Ja, habe den Vorderreifen, das vordere Laufrad ausgebaut, habe das so notdürftig zusammengewischt und geputzt, wie ich nur konnte, habe ein anderes Laufrad rein, dann zum Glück habe ich eins gehabt, eins vom Draußenfahrrad, das ist komplett verdreckt und salzig und aber weil ich gewusst habe, ich habe nicht mehr viel Zeit, wird nur gleich podcasten, habe ich das schnell eingebaut. Das Radl schaut jetzt irgendwie aus, es ist alles weiß, vollgespritzt und das ist das komplett eingesaute vordere Laufrad drauf. Ja, aber wenigstens mit Luft. Dann bin ich gefahren.
Ist das irre?
Dann bin ich gefahren und während dem Fahren, so kurz vor Ende, kriege ich so ein komisches Gefühl, so, habe ich jetzt meinen Laptop eigentlich eingepackt oder nicht? Ja, habe ich meinen Laptop im Büro vergessen. Habe ich meinen uralt Laptop, der seit einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr eingeschalten war, hochgefahren. Der macht einmal 20 Updates, ist super langsam, ist super laut, aber ich habe es rechtzeitig hinbracht und ich war nur 10 Minuten zu spät zur Aufnahme. Also es war Pleiten, Pech und Bannen bis zur Aufnahme, aber die Aufnahme ist bis jetzt ganz gut gelaufen, muss ich sagen.
Ja, ich bin begeistert. Ich habe die Geschichte erst jetzt gehört. Ja, wir haben ja bei den Velominati-Regeln oder besprochen, dass die Milch in den Kaffee gehört und nicht in den Rennradreifen.
Ja, und nicht am Radl-Setup, das du auf der Walze stehen hast.
Nicht am Indoor-Trainer.
Nicht
am Indoor-Trainer. Was mein ärgster Fail überhaupt war am Heimtrainer. Bist du schon mal am Heimtrainer richtig gestürzt?
Nein, aber ich schon. Die Geschichte, wissen wir derzeit, so sind wir auf diese Kategorie überhaupt gekommen und wir könnten es jetzt ganz spannend machen und den Cliffhanger für die nächste Episode aufhalten, oder du erzählst das uns jetzt?
Naja, es ist für eine ganze Episode ist es zu wenig,
aber keine ganze Episode über deinen Ergometersturz. Ich habe gedacht, dass wir die nächste Folge mit der Anekdote beginnen.
Das können wir machen. Machen wir das. Wir beginnen die nächste Folge mit meinem Ergometersturz. Das war eine unglaubliche Episode, eine unglaubliche Geschichte und wir haben nächste Woche wieder Besuch. Da sind wir dann wieder zu dritt und ich hoffe, dass bis dorthin die weißen Milchflecken von deinen Wänden geputzt sind, dass vielleicht der Laptop wieder funktioniert.
Ja, der Laptop ist im Büro.
Nicht vergisst,
das ist
ja.
Das Problem. Aber ja, die Milch, das Problem ist ja, wenn sie noch flüssig ist, dann geht sie gut weg. Aber sobald sie eintrocknet ist und jetzt ist sie blau, jetzt ist sie nicht mehr weiß. Ja, das wird jetzt noch eine Aktion werden, das sauber zu kriegen.
Bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche. Bleibt uns treu.
Podcast-Werkstatt.